Reingehört. Der Podcast der Stadt Rheinbach. Heute mit Hendrike Kranke. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zu Reingehört, einer neuen Folge vom Podcast der Stadt Rheinbach. 5 Jahre ist es her, der 14. Juli 2021. Ein Tag, an dem nahezu 200 Liter pro Quadratmeter in 8 Stunden in unserer Region an Regenwasser runtergingen. Es geht heute um ein Thema, das viele Menschen in Rheinbach seit dem Starkregen- und Hochwasserereignissen der vergangenen Jahre beschäftigt, den Schutz vor zukünftigen Extremwetterlagen. Zu Gast ist heute Norbert Weiß, der stellvertretend für die Initiativgruppe Starkregenschutz, Hochwasserschutz im Rodderfeld spricht. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Kranke, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für Ihr Interesse an dem Thema.
Ja, 5 Jahre ist es her und wir werfen heute gemeinsam einen Blick auf die Arbeit der Initiative und ihre Ideen für den lokalen Hochwasserschutz und die Zusammenarbeit von Bürgerschaft, Verwaltung und Fachleuten ist damit ja auch beinhaltet. Sie leben seit 1990 in Rheinbach, anfangs in Flerzheim und seit gut 30 Jahren im Rodderfeld. Sie sind gelernter Vermessungstechniker und arbeiten als selbstständiger Sachverständiger für Immobilienbewertung. Sie arbeiten darüber hinaus gern im Garten, haben Sie mir gesagt, und lesen und malen und diskutieren leidenschaftlich gern. Das wird eine Extra-Ausgabe heute.
Ja.
Im Podcast sprechen Sie stellvertretend für eine 7-köpfige Initiative, deren Mitglieder unterschiedliche berufliche und persönliche Erfahrungen einbringen. Dazu gehören Kompetenzen aus der Organisation, aus dem Ingenieurwesen, aus der Verwaltung, ja, der Gewässerbeobachtung und Projektentwicklung. Und gemeinsam verfolgen sie das Ziel, praktikable Lösungen zu entwickeln für den Schutz vor Starkregen und Hochwasser. Und diese auch in den öffentlichen Dialog zu bringen und ein Thema daraus zu machen. Und deswegen treffen wir uns heute hier. Und da Sie aber nun alleine hier mein Gegenüber sind und ich ja immer die Entweder-Oder-Fragen stelle am Anfang, sind Sie fällig.
Ja, okay, einverstanden.
Herr Weiß, Flerzheim oder Rodderfeld?
Rodderfeld.
Pinsel oder Spaten?
Pinsel.
Staudenbeet oder Nutzgarten?
Staudenbeet.
Fachbuch oder Roman?
Fachbuch.
Schreibtischarbeit oder Baustelle besichtigen?
Ja, gehört beides dazu. Beides ist wichtig.
Altes Fachwerk oder moderne Architektur?
Ja, schon moderne Architektur.
Immobilien bewerten oder Immobilien entwickeln?
Immobilien entwickeln ist schon spannender. Wir können es beobachten hier. Sieht jetzt da aus. War eine schöne Arbeit.
Mhm. Früh planen oder spontan reagieren?
Ich bin eher Planungsfreak.
Analytisch denken oder pragmatisch handeln?
Muss beides zusammenkommen. Haben wir auch praktiziert, jetzt auch bei unserer Starkregentruppe. Es muss immer beides dabei sein.
Mhm. Kleine Maßnahmen mit schneller Wirkung oder großes Projekt mit langfristiger Wirkung?
Auch hier beides. Ne? Wir brauchen schnelle Maßnahmen, die wirken. Aber wir müssen auch den Blick weiten, eben auch auf die großen, mitunter auch sehr kostspieligen Maßnahmen, die dann auch eine langfristige Sicherungswirkung haben.
Ortsbegehung oder Luftbild?
Luftbild ist zur ersten Orientierung gut, aber Ortsbegehung gibt eigentlich erst die Details offen.
Mhm. Maßband oder Drohne?
Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin mit dem Maßband aufgewachsen. Aber man muss eben erkennen, die Drohne hat schon Riesenvorteile.
Mhm. Zahlen und Fakten oder Bauchgefühl?
Zahlen und Fakten.
Bürgerinitiative oder Behördenrunde?
Ich bin jetzt hier für die Bürgerinitiative, also bin ich erstmal fürs Bürgerengagement, sehe aber auch die Bedeutung der Verwaltung.
Mhm. Es ist ja auch ein Zusammenarbeiten.
Ja, es ist ein Zusammenarbeiten. Wir werden sicherlich noch drauf kommen. Man hört es ja an vielen Stellen, ach ja, die Verwaltung, die sitzt da und tut nichts. Dieses Bild kann ich nicht bestätigen. Ich sage das nicht, weil das hier ein Podcast der Stadt Rheinbach ist oder weil ich bin auch nicht für Lobhudelei bekannt. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung war von Anfang an gegeben und sie war gut. Ja, wir haben unterschiedliche Auffassungen in den einzelnen Punkten mitunter gehabt. Und es ging uns alles auch nicht schnell genug. Aber insgesamt muss ich sagen, wir sind gehört worden bis heute. Wir sind in regem und wir sind im konstruktiven Austausch. Und das, was wir vorgeschlagen haben, ist in weiten Teilen auch umgesetzt worden. Wir haben keinen Grund zur Klage. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung war gut.
Ja, und da sind wir auch genau direkt im Thema. Vielen Dank für die schnellen Antworten. In dem Befund- und Maßnahmenkatalog, der im August bei dem Bürgerantrag im August 2021 dabei war, war ja auch ganz übersichtlich und klar strukturiert eine Reihe von Befunden aufgeführt. Und diese, die kurz- und mittelfristigen und regelmäßigen und langfristigen Maßnahmen an die Seite gestellt. Und so wie das da formuliert war, war das ja auch sehr alltagstauglich und sehr klar. Es wird auch dort eine Durchführung nach Notwendigkeit dargestellt und nicht nach Kalender beworben. Und zwischen den Zeilen habe ich da viel Kompromissbereitschaft gelesen, aber auch eine ganz große Klarheit. Also die Maßnahmen sollten nicht durchführbar sein, also sollten die Maßnahmen nicht durchführbar sein, sind Alternativlösungen gerne gehört. Ablehnung alleine genügen nicht. Den Satz fand ich richtig gut. Ja. Denn damit, der Stellenwert hatte Aufmerksamkeit. Es ging ihnen nicht darum, dass große Phrasen gedroschen wurden, sondern das war im Grunde, so lese ich es heute, ein Auftakt für regelmäßiges Abstimmen mit einer Perspektive für Veränderungen.
Ja, absolut. Wir waren uns in dieser Gruppe relativ schnell einig, dass wir zunächst mal analysieren müssen. Das ist wie beim Arzt. Erst die Diagnose und dann die Therapie. Und nicht zu vorschnell mit einzelnen Maßnahmen kommen, sondern versuchen, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das alle die vielen unterschiedlichen Aspekte, die jedenfalls dieses Starkregenereignis im Rotterfeld ausgelöst hat, auch angemessen angehen zu können. Und es hatte eben viele Aspekte. Manche konnte man schnell erledigen, manche sind eben auf der Mittelfrist und manche sind auch auf der Langfrist Schiene anzusiedeln.
Ja, darf ja sowieso nicht den Stecknadelpunkt angeschaut werden, sondern es sind ja kommunale Maßnahmen, interkommunale Zusammenarbeit und letztlich auch eine private Vorsorge. Ne? Die Eigeninitiative ist klar da. Also die Stadt verfolgt ja auch einen ganzheitlichen Ansatz.
Die Stadt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz über das gesamte Stadtgebiet. Das ist auch ihre Aufgabe. Mhm. Natürlich darf sie nicht nur das Rotterfeld beurteilen und begutachten und hier etwas machen, sondern sie ist verantwortlich für das gesamte Stadtgebiet, für den Stadtkern, für die Ortschaften, ob hier Richtung Rheintal oder in den Höhenlagen. Sie muss ein Gesamtkonzept für jede einzelne Ortschaft eben finden. Und wir hatten immer den Eindruck, dass die Stadt schon dankbar ist, dass sie mit uns eben eine Gruppe hat, die sie ansprechen kann, die im Detail genau sagen kann, was im Juli 2021 passiert ist. Detailkenntnisse, die man auch in der Verwaltung so nicht haben konnte.
Mhm. Können Sie die Gruppe einmal kurz vorstellen oder wie Sie sich gefunden haben auch? Also einmal die verschiedenen Mitglieder und aber auch, wie Sie zusammengekommen sind?
Also zunächst zu der Gruppe selbst, die besteht aus 7 Personen, die alle ihre Berufs- und Lebenserfahrung, wir sind alle schon ein bisschen im gesetzteren Alter, mit einbringt. Da ist zum Beispiel Peter Bohrer, der als ehemaliger Bundeswehrgeneral eben sehr klar strukturiertes Erdenken mit in die Gruppe einbringt, der sehr großes Organisationstalent ist. Das ist Alfred Klees und Frank Gröschel, die als Ingenieure sehr hohe Kompetenz in allen Fragen der Versorgungstechnik, gerade Gas und Wasser, mit in die Gruppe einbringen. Christoph Bartscher, der seine Kommunalerfahrung hier einspeisen kann und der im Übrigen auch unser Sprachrohr ist zu unseren Nachbarn. Das Wohngebiet ist ja relativ groß, Roderfeld, und wir haben eben Kontakt zu, ich denke mal, etwa 2/3 aller Bewohner. Das macht der Christoph Bartscher. Dann haben wir zwei Kollegen, Rainer Versbey und Uwe Fröhlich, die sich vor allen Dingen um das Thema Wald kümmern. Ihnen ist es vor allen Dingen zu verdanken, dass wir seit 2 Jahren dieses Thema durchlässige Dämme im Wald realisieren. Und das machen wir in dem Fall wirklich selber.
Das war im April jetzt.
Das war letztes Termin. Jahr im April. Und wir haben es in diesem Jahr dann wiederholt in Abstimmung mit dem Förster und auch mit der Stadtverwaltung, also hier mit dem Bauamt, den Wald genau zu analysieren. Das ist keine ebene Fläche, sondern die Topografie ist sehr unterschiedlich mit sehr vielen Strukturen, Vertiefungen. Und hier eignen sich eben diese kleinen Wälle, die wir aus Holz dann bauen, die an sich durchlässig sind, aber das Wasser trotzdem eben aufhalten, mit dem Ziel, dass das Wasser am besten da bleibt, wo es auch am meisten gebraucht wird, nämlich im Wald, und abgefangen wird, bevor es besiedelten Bereich dann auch erreichen kann. Und diese Maßnahmen halten wir für hocheffizient und auch für sehr interessant. Gerade Rainer Versbey und Uwe Fröhlich, die das sehr intensiv betreuen, haben inzwischen auch für diese Maßnahmen überregionale Anerkennung gefunden. Inzwischen kommen Leute aus der A, um sich anzuschauen, was wir hier machen. Und aus vielen anderen Kommunen und Gebieten kommen auch Leute einfach mal schauen, was wir da machen, wie wir das machen. Und das ist eben die Stärke dieser Gruppe, dass wir aus unterschiedlichen Fakultäten kommen und jeder seine Dinge einbringen kann. Und das hat sich als ausgesprochen schlagkräftig erwiesen. Und das wird von der Stadt auch anerkannt.
Und wie haben Sie sich damals faktisch gefunden?
Der reine Zufall. Der reine Zufall. Das war ja eine absolute Katastrophenstimmung, die da im Juli dann empfunden worden ist von allen, die jetzt unmittelbar, aber auch mittelbar betroffen worden sind. Und ich habe mich dann wenige Tage danach einfach dafür interessiert, mal zu fragen, wie konnte das denn so passieren? Haben wir die Bedingungen nicht selbst geschaffen, dem Wasser so viel Raum zu geben, dass es diese Katastrophe auslösen konnte? Und mit dem Gedanken war ich dann nicht alleine. Und wir haben dann sehr schnell einen kleinen Kreis gefunden, der bis heute relativ stabil an diesem Thema arbeitet.
Und von den Ortsterminen weiß ich, dass es eine größere Gruppe auch gibt. Da ist wahrscheinlich auch noch einiges im Hintergrund von Anwohnern, oder?
Ja, wir haben zunächst halt einen Unterstützerkreis, mit dem wir über E-Mail verbunden sind, die regelmäßig von uns informiert werden, wo wir dann auch Rückkopplungen bekommen, neue Vorschläge oder auch Lob, aber auch um Kritik, wo man vielleicht noch etwas besser machen kann. Eine größere Gruppe an Unterstützern sind jetzt notwendig für das mobile Hochwassersystem, das wir an der Hinschmannstraße errichten konnten. Dafür sind mehrere Leute erforderlich. Da reicht der kleine Kreis von 7 Personen eben nicht, weil wir hier 24/7 ja im Grunde genommen aufpassen müssen, wenn sich solch ein Ereignis abzeichnet, wie wir es im Juli 21 hatten, dann brauchen wir eben Leute, um dieses System aufzubauen. Wir üben das jedes Jahr, damit die Handgriffe auch sitzen. Denn was wir nicht geübt, was man nicht übt, kann man dann im Stressfall dann auch nicht mehr umsetzen. Deswegen haben wir gesagt, wir sollten es einmal im Jahr dann üben. Und dann sind dann immer 30, 35 Leute, die dann kommen, obwohl wir eigentlich nur 4 oder 5 benötigen. Und der Aufbau dauert inzwischen, wir haben ja geübt, 30 Minuten und dann steht das System.
Und da haben Sie dann eine Liste?
Ja. Wir haben praktisch eine kleine Alarmkette.
Okay.
Mit entsprechenden Handynummern und so weiter. Und im Moment zeichnet sich ab, dass wir mit der Bezirksregierung den Konflikt zur Anerkennung dieses Systems dahingehend lösen, dass wir auch nochmal ein zusätzliches Alarmhandy bekommen. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen auch mit der Stadt nochmal besprechen, wie wir das organisieren, sodass wir sicher sein können, sollte ein Ereignis sich auch nachts zutragen, dass der Roderbach auf einmal sehr viel Wasser aufnehmen muss, dass wir dann auch zu jeder Uhrzeit alarmiert werden können und dass dann eben eine Alarmkette ausgelöst wird und wir sehr schnell dann die Personen zusammenbekommen, die dieses System dann aufbauen. Ich mache mir da auch nie Sorgen, weil jeder, der von diesem Hochwasser stark betroffen war, ist so sensibilisiert, dass er sobald Nachrichten kommen, dass wieder mit stärkeren Regenereignissen zu rechnen ist, dann schauen die Leute sofort, was passiert hier bei uns, bin ich hinreichend vorbereitet und gehen dann auch aus den Häusern, schauen, wie der Roderbach mit Wasserfall läuft. Wir haben das schon in den letzten Jahren mehrfach dann beobachtet. Die Sensibilität für dieses Thema ist außergewöhnlich hoch.
Ja, ja. Und welche Erkenntnisse haben Sie bei der Analyse des Roderbachs und seines Einzugsgebiets gewonnen, die für viele Außenstehende jetzt nicht so ersichtlich ist?
Der Roderbach, wie auch viele andere kleine Bäche hier in Rheinbach und an anderen Orten, waren überhaupt nicht in der Beobachtung bei Starkregenereignissen. Der Roderbach bei Hitze trocknet vollständig aus. Der Bach plätschert über viele Jahre einfach so dahin, ohne dass irgendwie es kritisch geworden ist, bis auf einige wenige Starkregenereignisse schon vor 2021, wo man gesehen hat, oh, die Kapazität dieses Baches ist aber tatsächlich begrenzt. Wenn man jetzt eben annehmen muss, dass wir extreme meteorologische Ereignisse bekommen, müssen wir feststellen, dass die Planungen, die ehedem mal gemacht worden sind, für diese Situation nicht mehr passend ist. Wir haben dem Wasser Gelegenheiten geboten, die dann zu dieser Katastrophe führte, zum Beispiel, dass die Hirschmannstraße, eine der Hauptzuwegungen zum Quartier, tiefer liegt als die Umgehungsstraße. Das Wasser, was dann kommt, geht dann nicht in die Umgehungsstraße ein, sondern fließt dann bei uns ins Wohngebiet. Oder die Tatsache, dass die Bundeswehr ihr Oberflächenwasser durch einen Kanal in den Roderbach offen führt, war kaum jemandem bekannt.
Weil es auch keinen interessiert hat.
Das hat auch niemand interessiert. Ich habe wenige Tage nach der Flut mir die Kanalkarten der Stadt Rheinbach angesehen und dann sah man in einer anderen Farbe gekennzeichnet, einen Kanalverlauf, Stadt nicht zuständig. Alles diese Themen mussten wir zunächst mal analysieren und dann bespielen und überlegen, was können wir tun? Was können wir machen, zusammen mit der Stadt, um unsere Situation zu verbessern?
Ja, und letztlich, vieles ist ja in Karten eingezeichnet, aber wenn ich jetzt ein normaler Bürger bin und in meinem Garten irgendeinen Wall oder ein Blumenbeet oder irgendwas erhöhen will, Sie sagten ja eben schon, wenn man im Wald reichen schon kleine Dämme, die viel verändern, darf man das noch?
Also zunächst gilt mal bei baulichen Veränderungen an Gebäuden und auch an Grundstücken das Baurecht. Wir haben einen Bebauungsplan. Die Möglichkeiten bestehen vielfältig. Die sind auch genutzt worden. Allerdings hat sich jetzt eine neue rechtliche Situation ergeben, dadurch, dass die Bezirksregierung nun im September, im September letzten Jahres Überschwemmungsgebiete festgelegt hat. Und diese Festlegung von Überschwemmungsgebieten löst eine Menge an rechtlichen Konsequenzen aus. Unter anderem ist es nicht mehr gestattet, in irgendeiner Weise den Außenbereich seines Grundstücks so zu verändern, dass der Wasserverlauf verändert wird. Das heißt, Sie dürfen keine Grenzeinrichtungen mehr bauen, Mäuerchen, Befestigungen, selbst größere Anpflanzungen sind nicht mehr zulässig, wenn Sie den Wasserlauf verändern. Nun, die Bezirksregierung hat jetzt doch einige Teile Rheinbachs wieder aus dem Überschwemmungsgebiet herausgenommen. Uns leider noch nicht, da sind wir in Diskussion. Aber diese rechtlichen Konsequenzen sind schon beachtlich. Das geht weiter über entsprechende Versicherungsbeiträge, denn auch Versicherer nehmen natürlich wahr, wenn eine Behörde ein Überschwemmungsgebiet deklariert. Sie sind verpflichtet, wenn sie ein Haus verkaufen wollen, einen Kaufinteressenten darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Immobilie jetzt im Überschwemmungsgebiet liegt. Man kann sich vorstellen, dass das in irgendeiner Weise auch wertwirksam ist. Also alle diese Auswirkungen, die zunächst einmal rein formaler Natur sind, sind wichtig zu beachten. Deswegen diskutieren wir auch darüber. Und man muss das eben auch unterscheiden von den technischen Maßnahmen, die wir jetzt durchgeführt haben oder die wir auch noch durchführen möchten. Das ist etwas anderes als jetzt dieser formale Rahmen.
Hm. Wenn Sie die Situation jemandem erklären müssen, der die örtlichen Gegebenheiten im Rodderfeld nicht kennt, wo liegen die größten Herausforderungen? Also Sie nannten es gerade schon, die Hirschmannstraße liegt niedriger. Die Bahn ist, glaube ich, noch ein Thema.
Ja, die Bahn ist sicherlich ein ganz kritischer Punkt, weil so wie der Rodderbach, wie auch manche andere Bäche, auf den Bahnkörper zugeführt werden und dann diese Durchdringung, ist hydrologisch jetzt nicht so optimal gelaufen. Und die können eben dieses Wasser nicht mehr aufnehmen, insbesondere dann, wenn Treibgut noch diese Kanäle dann zusätzlich verschließt. Man muss aber auf der anderen Seite sehen, wenn man diese Durchlässe dann vergrößert, dass man dann eben mehr Wasser und schnelles Wasserführung dann jenseits der Bahn einführt, mit möglicherweise höheren Risiken für die tiefer liegenden Gebiete. Und da muss man eben enorm aufpassen. Das war auch immer unser Petitum, unsere Überlegung, dass wir bei allen Maßnahmen, die wir für unser Rodderfeld vorschlagen, dass wir eben auch immer mitdenken, ob es deshalb zusätzliche Gefahren für Dritte
andere gibt.
Das ist auch immer wieder ein Abwägungsprozess, die wir auch mit der Stadt diskutieren. Alles, was wir machen, hat das höhere, löst das anderswo Gefahren aus. So. Die Tatsache, dass wir jetzt sehr viele Maßnahmen schon umgesetzt haben, führt dazu, dass im Starkregenfall die Umgehungsstraße, die Unterführung zur Bahn, quasi als Regenrückhaltebecken für uns funktioniert. Aber auch dieser Raum wird irgendwann mal volllaufen und dann sich rechts und links in die Äcker ergießen, sodass vermutlich jetzt die Kläranlage stärker von Starkregen betroffen sein könnte, als es vorher der Fall war.
Mhm.
Im Ergebnis gibt es nur eine Lösung. Wir müssen das Wasser abfangen, bevor es besiedelten Bereich erreicht. Heißt, für uns, für viele andere im Vorgebirge, auch für die Ahr, dass wir eben in Waldnähe Regenrückhaltebecken errichten müssen, die dann das Volumen aufnehmen und uns zumindest mal die Zeit ersparen oder Zeit geben, vorbereitende Maßnahmen durchzuführen. Das ist das Langfristprojekt, nicht nur für den Rodderbach, für Rheinbach und für viele andere Kommunen auch. Wir haben ja jetzt eine Diskussion auch an der Ahr, dass nicht abgerufene Fördermittel jetzt anders gewidmet werden sollen, um diese enormen finanziellen Investitionen, die Regenrückhaltebecken nun mal auslösen. Ich habe gehört, in der Ahr, wir reden schon über Milliardenbeträge, für insgesamt etwa 15 große Regenrückhaltebecken, die dort für notwendig erachtet werden, dass diese Mittel auch wirklich in diese Projekte auch fließen können.
Ja, um das zu stemmen.
Ja.
Ja. Worauf blickt die Initiative heute ja mit besonderem Stolz zurück und welche Themen stehen jetzt in den nächsten Jahren oder kurzfristig an? Also Sie hatten es ja kurz umrissen, aber da gibt es ja schon so Momente wahrscheinlich, die alle wirklich emotional bewegt haben, wo es voranging.
Ja, jede größere Maßnahme löst bei uns natürlich ein gewisses Maß an Zufriedenheit aus. Also, okay, toll, das haben wir jetzt geschafft. Das fing mit den kleinen Maßnahmen an, dass wir das Schutzgitter am Bahndurchlass nicht mehr senkrecht positioniert haben, sondern schräg, sodass das Reibgut halt nicht mehr den Kanal verstopfen kann, sondern eben auftreifen. Das Wasser kann oben oder drüber laufen. Die Erhöhung der Hirschmannstraße und das mobile System war ein Highlight. Und Anfang des Jahres eben auch die Erneuerung des Durchlasses vom Rodderbach am Lärmschutzwall. Auch ein sehr kritischer Punkt, die Verlegung des Bundeswehrkanals war für uns sehr wichtig. Hier sind wir noch nicht am Ende, weil die Bundeswehr ihrerseits wiederum auch ein größeres Regenrückhaltebecken baut. Es wird aber erst 27, 28 fertig werden, was uns dann zusätzlich schützt. Ja, und natürlich auch die durchlässigen Dämme im Wald, wo wir halt sehr viele positive Reaktionen bekommen haben. Hier ist es auch so, dass wir da nicht mehr allein zu siebt arbeiten, sondern hier haben wir eben auch viele Familien mit Kindern aus unserem Wohnquartier, aus dem Rodderfeld eben angesprochen, ob sie mitmachen wollen. Und die Hilfe war wirklich überragend. Es hat allen riesen Spaß gemacht, der Bürgermeister war mit seinen Kindern auch da, hat auch den Hammer geschwungen.
Ja, das war im Grunde ein Aktionstag. Ne?
Ja, das war ein Aktionstag. Ist aber auch wichtig, dass wir auch die Generationen, die im Rodderfeld wohnen, eben auch für dieses Thema sensibilisieren. Auch die Jüngsten sollen durchaus mitbekommen, dass man hier was machen kann und dass die Initiative sich auch lohnt und sie nicht vergebens ist.
Ja, und dass es was bewirkt, ne? Also das ist ein gutes Beispiel, genau, wie Sie sagen, für die nächste Generation oder für jeden zu merken, man kann was bewirken. Ne?
Man kann etwas bewirken und das gilt ja gar nicht nur für uns, das gilt ja für viele anderen Sachen auch, dass das Ehrenamt eine wichtige Institution ist, im Großen wie im Kleinen, und man kann sehr viel bewirken, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man oft zu vernünftigen Lösungen kommt. Es hilft nicht so punktuelle Aktionen von Einzelpersonen, sondern immer mit realistischem Blick auf das, was auch umsetzbar ist, vorzutragen. Und dann kann man was bewegen.
Ja, und Sie haben ja jetzt schon viel auch Sie persönlich in Ihrer beruflichen Laufbahn erlebt und viel mit den Themen auch zu tun gehabt. Was hat Sie persönlich am meisten überrascht, so in dieser ganzen Initiative oder zum Umdenken gebracht? Ich meine, Sie beschäftigen sich ja viel mit den Themen auch. Das ist jetzt, was war da so ein Punkt, wo Sie dachten, das ist Ihnen jetzt nach dieser ganzen langen Zeit im Rheinbach und in Ihrer Berufstätigkeit noch nicht untergekommen?
Als der für mich ganz besonderen Erlebnisse war, die Empathie, die Solidarität, der Zusammenhalt, der unmittelbar nach diesem Flutereignis stattgefunden hat. Sonst haben wir uns daran gewöhnt, dass jeder Einzelinteressen, Partikularinteressen, Vereinzelung herrschte vor. Und hier trat auf einmal eine Solidarität in Kraft, die ich vorher nicht vermutet hätte. Und man erlebt Leute, die man eigentlich schon lange kennt, von einer ganz anderen Seite aus. Leute, denen man vielleicht vorher skeptisch gegenüberstand, dachte man, ach, ist aber auch ein netter Kerl oder Mensch, der packt ja an oder der denkt mit und der ist solidarisch gegenüber anderen. Und das ist ein außerordentliches Erlebnis gewesen, das ich so noch nicht hatte, weder bei einzelnen Projekten, auch noch bei anderen, Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, dass ein so hohes Maß an Solidarität stattgefunden hat, selbst zwischen Leuten, die sie überhaupt nicht kannten. Das war sehr außergewöhnlich. Und letzten Endes ist das, was wir da in dieser kleinen Gruppe jetzt umsetzen, die Fortsetzung dieser Solidarität. Mit unseren Nachbarn. Von den sieben sind drei unmittelbar und stark betroffen. Die anderen vier aber gar nicht. Und das ist schon ein sehr schönes Gefühl, dass man diese Solidarität bewahren kann und fortsetzen kann.
Genau, den Eindruck habe ich auch, das war nicht eine Momentaufnahme und verpufft dann, sondern es hält an und wabert im positiven Sinne weiter. Ne?
Ja, es muss man natürlich dazu sagen, die Leute, die sich jetzt in dieser Gruppe zusammengefunden haben, sind auch langjährige Nachbarschaften, langjährige Freundschaften, die diese Gruppe auch tragen, sodass wir auch in der Lage sind, auch unterschiedliche Positionen zu diskutieren. Auch wenn man unterschiedlicher Auffassung ist, fliegt dann die Gruppe nicht auseinander, sondern das kann man zulassen. Mhm. Ne? Sondern wir diskutieren in der Sache und dann werden auch unterschiedliche Aspekte eben mit berücksichtigt. Jeder hat so seinen Blick, jeder hat seine Fachkenntnis und die eben einzubringen, sodass es wirklich konfliktarm ist. Das erlebe ich auch in dieser Gruppe als Besonderheit.
Mhm. Ja, und das kommt auch rüber.
Das hoffen wir. Das ist einer der Gründe, warum wir auch ernst genommen werden, dass das eben auch ein Langfristprojekt ist. Und wir werden auch am Ball bleiben, weil wir eben auch noch längerfristige Themen sehen, zum Beispiel eben das Regenrückhaltebecken, das Thema, wie gehen wir mit der Bahn um, wird es einen Bypass geben, wenn ja, wo wird er verlaufen, wo läuft denn das Wasser hin? Bis hin zu übergeordneten Themen, Wald habe ich genannt, Miscanthus-Anpflanzung ist ein Thema. Wir werden uns auch mal über das Kanalsystem unterhalten müssen, weil das ist so nicht anpassungsfähig. Die Berechnungen, die eben bei der Erschließung erfolgt sind, hatten ganz andere Datengrundlagen als die wir eben heute haben, aber wir können sie nicht einfach anpassen. Es gibt sehr viele Themen, über die man sich auch in Zukunft noch unterhalten wird.
Mhm. Ich danke Ihnen, Herr Weiß.
Ich habe Ihnen zu danken.
Das war Rheingehört, der Podcast der Stadt Rheinbach. Seien Sie gespannt auf die nächsten Folgen.